herzlich willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. In der heutigen Folge von Dorfgeflüster begrüßen wir Bernd Vollmar, Mitglied im Rat der Stadt Göttingen und im Ortsrat Holtensen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Dorfgeflüster, willkommen zur nächsten Folge. Heute sind wir zu Gast bei Bernd Vollmar, Mitglied im Rat der Stadt Göttingen und seit vielen Jahren auch im Ortsrat in Holtensen. Und ja, Bernd, wir starten mal mit der persönlichen Vorstellungsrunde. Und vielen Dank, dass du Zeit hast heute.
Ja, schön, dass du mich auch interviewen willst.
Gerne.
Gut, ich bin 70 Jahre alt, verheiratet, fast 50 Jahre, habe zwei Kinder, bin heute Rentner, also habe ich viel Zeit für Politik. Und wenn du siehst, ich bin 70 Jahre und ich bin mehr als die Hälfte meines Lebens davon in der SPD gewesen. Bin nämlich 1984 in die SPD eingetreten, immer aktiv mit dabei. Das hat, weiß nicht, zwei Jahre oder was gedauert. Da waren Vorstandswahl. Und Horst Albern hat damals gesagt, ich kandidiere nur, wenn du einen neuen Kassierer bringst. Bodo Meiners war damals Kassierer und der hatte so ein bisschen Probleme mit den Zahlen. Da hat er gesagt, mit dem nicht mehr. Und dann kam sie an, Horst Henze damals noch, und habe dann ja gesagt und bin dann aktiv in Vorstandsarbeit geworden.
Ja, was war denn der Grund, um in die Politik zu gehen? Oder was war der Anlass?
Ja, weißt du, ich habe früher mit meinem Großvater viele Sachen diskutiert, weil der interessierte sich auch für Politik. Und dann sagt er immer, da um Regierungsviertel, die haben sich schon wieder eine neue Straße gebaut und wir hier kriegen nichts und so. Und ja, so ging das dann immer hin und her. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das sich verändern soll, dann muss er auch aktiv. Nur hier rumreden kann man vergessen. Naja, und so bin ich dann halt dazugekommen.
Und du bist ja auch ein echter Holtenser, oder?
Ich bin zwei Jahre, nachdem ich geheiratet hatte, mal in Röhring gewesen.
Ja, aber gebürtig, ne? Oder?
Aber geboren bin ich in Göttingen.
Naja, gut. Um es
ganz genau
zu sehen. Ganz genau zu sehen, gut. Das ist ja vielen so gegangen.
Aber ich weiß auch, ich habe immer geglaubt, Thronklinik. Elsa hat neulich da...
Mit den Hebammen wahrscheinlich, die Geschichte?
Nee, mit den Hebammen, die hat irgendwas anderes gesucht. Und dann hat sie mich gefunden, dass ich Neu-Maria-Hilf geboren wurde.
Naja gut, da war man ja noch nicht so aufnahmefähig als Baby dann.
Nein, ich habe es auch überlebt.
Wo bist du zur Schule gegangen, auch hier in Holtensen?
Ja, ich bin auch hier in die Volksschule gegangen. Hatte dann zwischendurch mal einmal einen Ausflug auf die Realschule.
Welche war das damals?
Gerd Hauptmann.
Ja, kenne ich gut.
Aber das war nicht so ganz mein Ding. Ich war so praktisch allein da. Aus meinem Jahrgang war ich also der Einzige, außer die Mädchen. Die Mädchen, so Jutta Schrickel und Bärbel Lindemeyer, Christiane Erd und so weiter, die sind
zur Realschule.
Zur Realschule gegangen, aber ich war von den Jungs der Einzige.
Ja. Das ist immer das Phänomen, dass die Mädchen irgendwie besser lernen.
Ja.
Das geht bis in heutige Generationen, trägt sich das fortgefühlt.
Gut, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich da weitergegangen wäre.
Wer waren denn deine Lehrer hier in der Holtenser Schule?
Auch angefangen, Peperkorn, Lehmann.
Günter Lehmann schon. Und dann, was passierte nach der Schule dann?
Ja, nach der Schule habe ich eine Lehre angefangen als technischer Zeichner bei Rustrad in Lenglern. Das war eigentlich ganz gut, das hat mir Spaß gemacht. Und
hast du da eine Affinität zum Zeichnen allgemein? Oder?
Zum Zeichnen hatte ich eine Affinität und das ist doch noch wieder was anderes, als was du hier so zu Hause machst. Ne? Mhm. Und jedenfalls hatte ich mich dann ruckzuck spezialisiert, als ich ausgelernt hatte, hatten wir einen Zweig, das war Müllverbrenner. Wir haben also in Lizenz amerikanische Müllverbrenner gebaut hier in Deutschland, waren da auch gut mit auf dem Markt. Und wir waren nur zwei Mann, die das technisch bearbeitet haben. Mhm. Ja, der eine war Willi Jenichen hier, der hat hier auf dem Eisenwerk gewohnt und ich. Und ich bin auch nur durch einen Zufall da drauf gekommen. Mein Ausbilder war Heinz Hartmann. Kennst du vielleicht schon Hartmann hier im Wiesengrund?
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Aber wohnt nicht mehr hier, wohnt heute in Aderlebsen. Der war also mein Ausbilder und der wollte mich eigentlich in einen anderen Zweig. Wir haben ja bei Rustra Transformatorenbau gehabt, Industrieofenbau, Widerstandsbau und Sicherheitsbeleuchtung. Und der wollte mich eigentlich zu den Transformatoren hinschieben. Und mit dem Leiter von denen hatte ich mich kurz vorher in der Wolle gehabt. Weißt du, die suchten dann die Zeichnungen raus, die sie kopieren mussten. So, dann schmissen sie da wieder hin. Und ich als Auszubildender sollte dann alle 2 Stunden kommen und denen die Sachen wegräumen. Aber wie gesagt, das mache ich nicht. Ich bin hier zum Lernen und nicht euer Hilfsmädchen da. Mhm. Und da hatte ich bei denen verschissen. Und wie der denn hörte, Vollmer sollte bei ihm arbeiten, sagte, nee, den will ich nicht.
Der war gut. Der hat große Klappe.
War gut.
Ja.
Nee, in der Diskussion sind ja dann auch meine Kollegen gleich damit zugesprungen und haben gesagt, hör mal, Hermann, das klappt nicht so. Ja, wenn ihr das haben wollt, macht das selbst.
Räumt eure Sachen selbst weg.
Ja. Ja. Naja, und dann kam, Industrieofenbau. Waren Aufstellungspläne machen, Angebote ausarbeiten. Und wir waren also schon ganz gut auf dem Weg. Aber dann wurden die Vorschriften strenger. Das waren heute nicht mehr diese kleinen Müllverbrenneranlagen, die wir bauten. Das waren so Anlagen so mit 100 Kilo in der Stunde, so. Die wollten nur noch größer haben und die sollten sauberer werden. So. Das hat unser Chef damals gehört. Da hat er gesagt, dann machen wir den Zweig gleich wieder dicht. Ich war in Urlaub, musste anschließend zum Chef kommen, hat er gesagt, Sie machen Ihre Arbeit, was Sie jetzt beim Müllverbrenner haben, zu Ende. Und dann arbeiten Sie für den Ofenbau. Da haben wir so viel zu tun, da wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen. Dann war ich im Ofenbau. Und Ofenbau, da hast du natürlich den...
Was waren das für Öfen, Bernd?
Härteanlagen.
Ah, okay.
In erster Linie Härteanlagen, so zum Beispiel Rasierklingen. Rasierklingen werden ja hergestellt als Band. Und wir haben diese Öfen dafür gemacht. Und die Öfen hatten dann anschließend noch eine Kühlstrecke, die eisgekühlt war. Slogan damals, Rasierklingen eisgehärtet. Mhm. Ja, das, da war also, steckte eine gewisse Technik hinter. Die haben wir für einen Kunden gebaut, der die dann vertrieben hat. Und da haben wir das aber auch selbst gemacht. Oder? Serien, ganz bekannt waren die Bimetall-Serien. Da haben wir also einen großen Marktanteil in Deutschland gehabt. Bimetall-Serien sind oben die Spitzen der Sägezähne aus Hartmetall. Ganz also Steine mit Sägen und so. Ja, und da haben wir uns dann so durchgeschaut. War interessant. Das ging ja also auch so weiter. Ich habe nicht nur die Zeichnung gemacht oder musste Angebote mitschreiben oder zumindest besser Materialaufstellungen dafür machen und dann anschließend. Weißt du, wurdest du immer weitergezogen. Mhm. Wenn ich dann zum Abteilungsleiter dann kam, hey, komm, bleib hier, hör zu. Und so hast du dann gehört, wie man Angebote schreibt und so weiter. War nicht verkehrt.
Ja, bringt einen weiter im Leben.
Bringt einen weiter. Mhm. Naja, und dann war es auch so. Dann fuhren wir ja auch teilweise raus zum Kunden. Ich bin also mehrfach mit Hartmann unterwegs gewesen. War immer interessant. Naja, und dann ging es nachher weiter. Ich hatte eigentlich vor, einen Techniker zu machen. Mit Ulrich Panten damals. Wir hatten die ganzen Unterlagen, hatten wir schon da. Wir wollten uns praktisch
anmelden.
Mhm. Und dann ist er ja tödlich verunglückt. Und da hatte ich dann auch keine Lust, in dem Moment alleine zur Technikerschule zu gehen. Und dann hörte ich, dass es auch eine Möglichkeit gab für mich, Industriemeister zu werden. Mhm. Ja, und dann habe ich mich für den Weg entschieden. Aber dann war, Unterricht war samstags, aber dann über 2 Jahre Industriemeisterausbildung gemacht in der Berufsschule.
Zusätzlich zur Arbeit.
Zur Arbeit, ja. Mhm. Das war also war gut für mich und hat mir auch viel gebracht. Und als ich dann den Abschluss fertig hatte, passte das auch bei uns. Unser Werkstattleiter für den Ofenbau, der ging in Rente. Und ich habe mich gleich drauf beworben. Da hatte der alte Rustrat hat er da noch nicht dran gedacht, dass da was kommt. Und hat dann natürlich das gern angenommen.
Das hat ja dann gut gepasst, ne?
Das hat sehr gut gepasst, ja. Naja, er hat mich dann auch ein bisschen getestet. Wir hatten dann gerade in England zu tun. Dann kam er hinterher und hat mir auf die Finger geguckt da. Naja, habe ich natürlich gesagt, da du hier in der Volksschule kein Englisch gelernt hast damals. Wir hatten ja nur auf freiwilliger Basis. Wir hatten ja Englisch so nachmittags 1 Stunde in der Woche. Das reicht natürlich nicht aus.
Nee.
Da habe ich gesagt, ich muss natürlich Englisch lernen. Damals gab es in Göttingen noch Friendly School. Kennst du das?
Ja, der Name sagt
so
mir was.
Das war so eine kleine Privatschule in so einer alten Villa und da hast du also in kleiner Runde 4-5 Leute gesprochen.
Ja, darauf kam es mir aber rein. Ja, genau. Das bringt die Praxis dann auch mit sich. Dann.
Genau. Ja, das war gut. Und naja, dadurch habe ich dann auch einen schönen Teil der Welt gesehen.
Wo warst du dann überall mit der Firma? Kriegst du das denn alles noch so zusammen, wenn du sagst,
Sagen wir mal, die Hauptsachen kriege ich noch zusammen. Okay. Ich war in Manaus in Brasilien.
Habt ihr so weit geliefert?
Ja, das war anders. Manaus, Brasilien, den Namen BIC kennst du, Einwegrasierer.
Ja, Feuerzeuge, ja, auch als Nichtraucher kennt man BIC.
Die hatten von uns eine Ofenanlage gekriegt. Nach Athen. Da ging dann aber unser Bürochef in Betriebnahme. Und dann kam er wieder und brachte eine Handvoll Rasierer mit. Eigentlich Rasierer. Keiner wollte die. Ich meine, ich hatte mir damals auch elektrisch im Bad rasiert. Und ich genommen und auf einmal, Mensch, die Rasierklinge ist ja ganz was anderes als die Opa-Klinge, die ich mal Opa immer so früher geklaut habe. Ne?
Für die ersten Rasuren.
Dann dauerte es nicht lange. Dann haben die wieder bestellt, aber noch nicht nach Brasilien, sondern nach Frankreich. Die haben in der Nähe von Paris haben die eine Fertigung. Und da bin ich insgesamt 3-mal gewesen. Die haben 3 Öfen von uns. Oh ja, und dann kam so ein Jahr, wir haben eine Fertigung in Manaus. Und da wollen wir auch so einen Ofen hin haben. Und da ich natürlich zwischenzeitlich wusste, wo die Wert drauf legten, habe ich das gleich in die neuen schon integriert. Das heißt, ich bin rübergefahren, guten Tag, reingeguckt. Und das, was ich einbauen sollte, das hatte ich ja schon alles eingebaut. Und dann hatte ich viel Freizeit da.
Hat auch Vorteile.
Eine Woche lang, ne?
Eine Woche lang, ja.
Ja, das war schon interessant. Das war also Manaus, Frankreich hatte ich schon gesagt, England war ich, dann war ich in Schweden oben, Kroatien, aber als das noch Jugoslawien war, dann war ich in Pakistan, Japan. Und da muss ich vielleicht mal sagen, das Ganze richtig mit den Fernreisen hat eigentlich angefangen mit einer Tour nach Afrika, nach Tansania. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Wir hatten hier gerade Feuerwehrjubiläum. Ich bin Freitagnacht, da war hier Commerce von der Montage gekommen, nach Hause. Frau mit Lungenentzündung im Bett gelegen. Sonntag bin ich nach Tansania geflogen. Eine Woche darunter, noch nie geflogen. Da war aber dann unser Kunde da, der Chef mit. Und der hat mir dann so einige Sachen so gezeigt.
Ja, dann bist du ja echt rumgekommen, ne?
Ja, also ich bin Algerien. Einmal 4 Wochen an einem Stück.
Ja, so lässt sich arbeiten.
Ja.
Du hast aber ja dann so gearbeitet, wie an den Urlaub machen.
Wenn du denn nachher hörst, warum ich 4 Wochen da bleiben musste, weißt du, der Chef von der Firma hat eine ganz neue Fertigung aufgezogen. Neue Halle, neue Öfen, alles. Und hat dann aber vergessen, die Verpackungsmaschinen für die Rasierklingen zu bestellen. Und diese Rasierklingen, die müssen, wenn sie geschliffen sind, gleich verpackt werden, damit die nicht rosten.
Durch die Luftfeuchtigkeit.
Und da hat er uns natürlich dann ganz schön an der Nase rumgeführt. Erst hieß immer kein Gabelstab da zum Rücken der Geräte zur Verfügung. Na gut, eine Woche haben wir uns das ja gefallen lassen. Aber auf diese Art und Weise hast du auch ein bisschen was vom Land gesehen.
Land und Leute kennengelernt.
Die Leute anders kennengelernt, als wenn du da Urlaub machst.
Ja, das ist klar. Ja?
Obwohl, wir sind natürlich auch mal am Strand gewesen, zum Baden und so weiter. Aber da waren wir denn weit und breit die Einzigen. Da ist dann nichts mehr los. Wenn die nicht ihre Franzosen damals rausgeschmissen hätten, wäre das heute ein Urlaubsland par excellence.
Tja, spannend. Ist ja eine spannende Geschichte. Kann man sehen, dass man durch den Beruf auch rumkommt.
Kommt man ein bisschen rum.
Ja. Wenn es um Rasierklingen geht, sozusagen.
Ja.
Mal als Endprodukt.
Naja, du musst mal sehen, was die Leute für die Rasierklingen auch bereit sind, Geld auszugeben. Ich weiß, wie ich in Tansania war. Da sind wir natürlich auch mal auf dem Markt gewesen, haben mal geguckt. Ja, da kostete eine Rasierklinge 4 D-Mark. Für deren Verhältnisse unwahrscheinlich teuer.
Ja, Reichtum.
Ne? Deswegen war denn schon klar, dass die gute Geschäfte machen. Bin ich natürlich Tansania 2-mal gewesen. Wie wir runtergefahren sind, stand die ganze Anlage 3 Jahre in Kisten. Also noch keine Halle dafür hatten. Ne? Naja, waren einige Sachen durch das Klima und so weiter. Hin, naja, erstmal geguckt eine Woche lang, nach Hause geflogen wieder und 4 Wochen später wieder runter.
Nochmal.
Dann aber alleine.
Ja, und wie ging das dann weiter? Oder wie lange hast du das dann gemacht in der Form?
Naja, das Reisen fing 81 an und
40 Jahre her.
96 war dann meine Zeit zu Ende. Dann wollte man mit mir nicht mehr arbeiten, weil ich hatte einen neuen Chef gekriegt und der kam aus einer anderen Richtung und dass ich nun dem Kunden Fragen beantworten konnte, die er nicht wusste. Er hatte nur von mir verlangt, bevor ich den Kunden zurückrufe, soll ich erst mal zu ihm kommen und ihm erzählen, was ich dem sage. Das haben wir natürlich nicht gemacht. So, wenn dich einer anruft, dann hilft man dem.
Ja, sollte man meinen.
Ja, hat mir also letztendlich den Job gekostet. Dann war ich 2 volle Jahre arbeitslos.
Wie lange warst du bei Rustrad dann, Bernd, insgesamt?
Das waren 33 Jahre.
Oh, so eine lange Zeit.
Jo. Weißt du, aber wenn ich mal sehe, wie ich angefangen habe, du konntest machen, was du wolltest. Ich halt als technischer Zeichner sowieso eine Art Narrenfreiheit. Ich konnte mich im ganzen Betrieb bewegen. Ich bin ja während meiner Ausbildung durch alle Abteilungen durchlaufen.
Ja, das ist häufig
gut. Ich kannte
die
Leute und so weiter. Und wenn ich irgendwas brauchte, dann wusste ich, der hilft dir. Das hat sich im Laufe der Jahre aber total verändert, weil der Chef wurde misstrauischer. Weißt du? Der dachte, wir machen mit denen da Kunkeleien. Also da wäre ich gern noch geblieben. Aber gut, war nicht. Dann muss ich zu erzählen, als ich 81 meinen Meister hatte, bin ich in der Göttinger Industriemeistervereinigung eingetreten, weil ich mir gesagt habe, kannst du noch was lernen von.
Und darf ich fragen, wie groß ist die? Gibt es die heute noch?
Die gibt's heute noch. Damals, als ich eingetreten bin, waren es 67 Meister.
Mhm. Allen Branchen oder?
Allen Branchen so oder von fast allen Betrieben hier. Es ging so weit bis zum Ratsinwandel. Und das war damals so, die hatten jedes Jahr Vorstandswahlen und wunderten sich, dass bei einer Jahreshauptversammlung 14, 15 Leute da waren. Wenn du dir das aber angucktest, gewählt wurden 13, 14 jedes Mal. Also hast du dir überlegt, da gehst du nicht hin.
Sonst hast du ein Amt an der Backe. Ja.
Naja, wir waren dabei, wir wollten noch was lernen. Und dann hat der Vorsitzende alle Mitglieder, die da waren, gefragt, der wollte aufhören. Der hatte das 19 Jahre bis dato gemacht, alle abgesagt. Und da war an einem dran, habe ich mir gedacht, den bloß nicht, weil ich den nicht genau kannte. Nachher habe ich gewusst, der Junge hatte nur Probleme, sich entsprechend zu formulieren. Habe ich dann gedacht, bevor der den fragt und der ja sagt, sagst du ja. Und da wusste ich erstmal nicht, auf was ich mich da eingelassen hat.
Was ist denn das Ziel dieser Vereinigung? Der Austausch der Branchen untereinander?
Ja, wir haben Vorträge organisiert, wir haben Betriebsbesichtigungen organisiert. Betriebsbesichtigung war damals noch möglich, heute ganz, ganz schwer.
Ja, ist klar. Forschung und Entwicklung wird geschützt.
Ja, da haben sie Angst. Und aber die sehen auch die Kosten. Die haben keine Leute mehr, die sie da mal für 1-2 Stunden abstellen können, die ihnen alles zeigen. Zumal sie wollen ja auch nicht mehr alles zeigen. Die letzte Besichtigung haben wir bei Sartorius. Ja. Aber, und was denn war? Reisen. Jedes Jahr mindestens 1-2 Fahrten haben wir gemacht. Und so bin ich dann auch auf Reiseverkehrskaufmann gekommen. Ja. Weil die haben das damals so gemacht, die sind damals nach Rosenthal in Lüderstadt gegangen, haben gesagt, wir wollen eine Fahrt machen, da und dahin, biete uns mal was an. Und die Leute haben dann rebelliert, haben gesagt, Mensch, Fahrer hat sich verfahren, Hotel war schlecht und so weiter. Und ich, unbefangen wie ich war, habe ich gesagt, das kann ich besser. Ja, heute kann ich es auch besser. Aber damals hat mir jeder was beigebracht. Weiß noch, ich hatte Uhlenhoff-Bus und wir wollten nach Kopenhagen, 37 Leute. Und ich sage zu Uhlenhoff, ich habe auch nur 37 Leute, also nicht 40, über 40, hat er mir gleich gesagt. Und wir haben auch nur noch einen 37er Bus. Passt aber, wie Sie das wollten, nicht wir machen, wir fahren nur unser Programm. Oh, Ihr Programm? Dann sahen Sie mir mal Ihren Preis. Dann wollte der dafür, dass ich einen ganzen Bus von ihm nehme, wollte er dafür pro Person noch mehr haben, als er mir das vorher angeboten hatte. Ich habe gesagt, Moment, ich melde mich gleich wieder. Zwischenzeitlich war ein anderer, der kam aus Karlshafen. Der hat in Dransfeld eine Filiale gehabt. Und wie ich den angefragt habe, hat er gesagt, haben keinen Bus. Und zwischenzeitlich hat er dann angerufen, wir haben einen Bus wieder frei. Hast du noch Interesse? Da musste ich sagen, nein. Da habe ich den angerufen, hast du noch einen Bus? Ja. Du bist auch ein Fahrer, der sich in Dänemark auskennt. Schön, habe ich gesagt, das und das Hotel. Durchsagen, da hat er mir seinen Preis gemacht. Dann habe ich bei Urlaub angerufen und gesagt, April. Wir nach Dänemark raufgefahren. Oder erst mal auf der Fähre, hatte ich ja nie gedacht, weil ich die englische Fähre kannte. Da hast du schöne Schlafsessel, brauchst du keine Betten und so weiter. So, haben wir die Nacht auf der Fähre zugebracht. War schon mal nicht sehr schön und Dann fahren wir in Dänemark raus. Dann sagt der Fahrer zu mir, ich muss aber erstmal in die nächste Tankstelle fahren. Ich brauche eine Fahrkarte, also eine Straßenkarte. Ich denke, du sollst eine scannen, da darf dein Chef hier sagen. Nee, sagt er zu mir, ich habe bis gestern Nachmittag gar nicht gewusst, dass ich euch fahren sollte. Prima.
So. Und dann seid ihr häufiger so fahren, unterwegs gewesen?
Kein Problem. Oder? Da hatten wir eine Führung und so weiter. Das ging alles. Mhm. So, und dann hatten wir aber vorher gehabt, eine Rundreise über die Insel zu machen. Und ja, da mussten wir selbst einspringen. Mussten sagen, da fahren wir lang, da fahren wir lang. Schnell aus dem Reiseführer gelesen, was da los ist. Und so haben wir das dann
bisschen improvisieren
überstanden. Ja, ja.
Ja, und dann ist das aus der Not quasi später eine Tugend geworden.
Richtig, dann jedes Jahr los. Und einen Prunk haben wir dann gemacht, haben wir mit Otto, da wollten wir an Lago Maggiore. Und da war es dem Leid, mir da Hotels anzubieten. Da sagte er, wende dich an die Firma, die verkauft die Hotels. Oh, das ist nichts anderes, als was die großen Unternehmen auch machen. Nicht jeder kennt ja jedes Hotel, wo er hinfährt. So, und seitdem war das schon mal gelaufen. Dann hatte ich meine entsprechenden Kataloge, wo ich Hotel und Programm und so weiter aus entnehmen konnte und auch da kaufen konnte. So, und dann wurde es immer besser. Wir sind dann nachher auch geflogen, nach Kreta, nach Istanbul, nach Moskau sind wir geflogen.
Ja, ist ja ordentlich was, auch dort ordentlich was erlebt und ein bisschen was von der Welt gesehen.
Richtig, so, da haben wir nur so aber Europa nur gemacht, ne? Und so bin ich dann zu dem Reisen gekommen.
Ja, verstehe.
So, und wie ich dann arbeitslos war und als Vorsitzender von der Industriemeistervereinigung bis auch im Landesverband. Und dann kommt da einer an, hör mal, ihr macht immer so tolle Touren. Kannst du mir nicht auch mal was ausarbeiten? Ja, wo bist du denn hin? Paris. Na ja, die kam oben von Leer. Habe ich mir da oben Bus besorgt, bin raufgefahren und bin mit denen nach Paris gefahren. Paris kannte ich ja natürlich schon. Da war ich schon ein paar Mal. Ja, so sprach sich das rum. Dafür den nach London geschickt und so weiter. So ist man denn da reingekommen. Und dann hatte ich da einen Bus angemietet. Der kam aus Warburg. Dann bin ich hingefahren, habe mir den Bus angeguckt und so weiter. Bisschen mit unterhalten und wollte eigentlich von ihm Katalog abfegen. Und da sagt er, nee, Katalog habe ich nicht. Wenn ich da eine Katalogreise habe, die buche ich bei Friedrich ein. Klick hat's gemacht. Was du kannst, kann ich ja vielleicht auch. Auf der Rückfahrt von Warburg gleich bei denen vorbeigefahren. Mich mit denen unterhalten. War alles positiv. Dann fragt er, hast du den Bus denn schon bestellt? Na ja, mündlich hat er die Zusage. Sagt er dann, bestell den bitte wieder. Ja. So bin ich dann nach Friedrich gekommen, haben wir eine Ungarn-Rundreise mitgemacht. Aber da hat er auch getrickst. Da hat er diese Reise, die ich bei ihm gebucht habe, an seinen Freund Cebu Reisen in Hannover weitergegeben. Und die wollten die auch nicht selbst fahren. Die haben mich weitergegeben an die Johanniter. Die Johanniter hatten einen Reisebus da oben und einen super Fahrer. Da sind wir mit denen in Ungarn gewesen.
Ja. Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Ne? Ja. Bestätigt sich auch in der Reisebranche offensichtlich.
Und dann ging es los. Paris, er wollte erst gar nicht mit uns nach Paris fahren, der Fahrer von Hildesheim. Das gibt's nur Schrammen an den Bus und so weiter. Dann rief er kurz vorher ein, wie viele Leute hast du? Nicht mehr als 44. Ich habe einen neuen Bus. Die Fahrt kam er mit dem alten wieder. Jetzt musste Johanniter, er war stellvertretender Vorsitzender von den Johannitern und seine Frau war der Boss. Und zwischenzeitlich hat er sich eine Freundin zugelegt. Und das hat seine Frau spitz gekriegt. Und hat sie gesagt, so, Bus weg, einen neuen vorgesetzt, der die Reisenden machen wollte. Und er war aus dem Geschäft raus. Ja, mussten wir uns einen anderen suchen, der mit uns nach Paris gefahren ist.
So spielt das Leben dann manchmal. Ja, und wie ist das dann mit Friedrich? Hast du ja dann doch auch enger zusammengearbeitet.
Naja, gut. Er hatte ja gesagt, Katalog. Der eine hatte gesagt, ich buche da ein. Und Friedrich hat gesagt, ja, kannst du machen. Hat mir ja Anzeigen hier im Tageblatt finanziert und so weiter. Und ich habe die Akquise hier gemacht. So nebenbei noch, ne? War ja damals noch bei uns da. Und da hatten wir das ein Jahr. Das lief einigermaßen. Für nebenbei war es ein gutes Geschäft. Aber du merktest, die Leute suchten auch das Geschäftslokal. Das konnte ich ja nicht bieten. Ich bin dann zu den Kunden hingefahren. Und dann war ich mit den Friedrich-Leuten gesprochen. Ja, kannst du machen, kannst einen Laden dir machen. Aber von Busreisen allein kannst du nicht leben. Na ja, habe ich gesagt. dann komme ich mal 4 Wochen zu euch und dann zeigt er mir mal, wie das Buchen geht. Wenn du Agenturen haben willst von den großen Veranstaltern, dann musst du nachweisen, dass du Fachmann bist und kann dir eine Umschulung anbieten, hat er mir dann angeboten. 2 Jahre. Naja, dann habe ich mich nochmal auf den Rosenboden gesetzt und habe nochmal neu gelernt.
Wie alt warst du damit?
Ja, 48. Naja, gut, sagen wir mal so. War alles kein Problem. Das Einzige, was mich zu dem Zeitpunkt genervt hat, war, dass derjenige, der Englisch machte, der hatte Ehrgeiz, der wollte die alle trimmen, die ganze Klasse. Die Klasse waren ja von Ostdeutschen bei, die zum ersten Mal jetzt von Englisch was gehört hatten, bis zu Gymnasiasten, die das hatten und am Knören waren. Er wollte Zertifikat mit uns machen. Und wie gesagt, das ist nicht. Ich sage, ich kann mich mit den Leuten unterhalten, aber was sie wollen, das schriftlich, das ist auch nicht, bestimmt nicht im Lehrplan so drin. Naja, dann hat er mir eine 5 gegeben im Zeugnis. Habe ich ihn angenommen, gesagt, wissen Sie was? Dafür weiß ich was Besseres in der Zeit, wo Sie Unterricht machen. Mich finden Sie demnächst in der Zeit in der Kantine.
War auch eine gewisse Konsequenz.
Ja. Wenn er kam, bin ich rausgegangen. Und dann hatte sich das umgesprochen, dann musste ich zur Direktorin kommen, Parteimitglied. Die kannte ich also von der SPD schon. Und dann habe ich dir das mal vorgezählt, dass der also Unterricht macht, ohne auf die Klasse zu achten und so weiter. Und ich das nicht einsehe, mir das bei ihm anzutun. Dann hat sie sich um 9 Lehrer bemüht, kam der neue Lehrer und er auch. Und er wollte den Einzelnen was sagen, auch zu mir. Da hat der andere Lehrer gleich gesagt, hören Sie mal, ich bilde mir mein Urteil selbst.
Sollte man auch tun, ja.
Aufgabe war eine Reisebeschreibung für Afrika. Nachher bei der Prüfung, selben Prüfung, ne? Da habe ich nochmal getrickst. Du kannst bei Reiseverkehrskaufmann kannst du 2 Richtungen machen. Veranstalter oder nur Verkehr. Verkehr hat einen Schwerpunkt auf Fliegen, Veranstalter auf Hotel. Waren sie natürlich in Göttingen nicht drauf eingerichtet. Ich sage, ich mache auf Hotel. Dann haben sie sich da was hingeschrieben, was ich gedacht auf Prüfungsaufgaben. Oh ja, für 1 hat es gereicht.
Sehr gut. Ja, kriegen wir nochmal die Schleife so ein bisschen auch zu deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ich habe ja eingangs gesagt, Mitglied im Rat der Stadt Göttingen und auch viele Jahre im Ortsrat.
Ja.
Wie lange bist du jetzt Mitglied des Ortsrates?
20 Jahre.
Auch schon wieder 20 Jahre.
Aber 5 Jahre dazwischen pausiert. Sagte ich dir ja warum. Und im Stadtrat hatte ich also nur das Glück, dass ich nachgerückt bin. Weil so wie du aufgestellt wirst, in der Reihenfolge ziehen die Plätze. Also dann müsstest du am Ende schon ein super Ergebnis haben, dass du damit reingehst. Und das erste Mal, da hat die Katharina Langheit aus Behnde ihren Sitz zurückgegeben. Und da bin ich für 4 Jahre reingekommen. Und jetzt ist eine andere zurückgetreten. Das reicht noch für 1 Jahr.
Da sind auch bald wieder Kommunalwahlen dann. Ne?
Genau, wenn wir jetzt im September, am 12. September wählen, wählen wir Stadtrat, Ortsrat, Landrat und Bundestag.
Mega Wahljahr sozusagen. Ja, ich habe ja schon mal gefragt, was so der Anreiz war für die Politik, aber was inspiriert dich denn, dich für deinen Ort einzusetzen, ehrenamtlich?
Naja, gut, sagen wir mal so. Wir haben ja in Heusen schon einiges bewegt. Ja, wenn du so das Letzte sieht, ist diese Verkehrsberuhigung. Es gefällt zwar nicht jedem, dass er da dieses Versetztfahren durch den Ort, aber er fährt langsamer. Ein harter Kampf war die Renovierung der Mehrzweckhalle, die ja jetzt im August losgehen soll. Energetisch renovieren, da ist ja gar keine Dämmung unterm Dach und so weiter gewesen. Und das ist also auch ein entsprechend dicker Brocken, das sind 1 Million.
Ist da nicht, müsste man sich ja fragen, ob ein Neubau nicht günstiger wäre manchmal, oder? Weiß nicht, was sie damals gekostet hat, ich bin vollkommen unbeleckt. Die war damals
schon billig.
Ja, okay.
Weißt du, wir hatten ja damals Betonfenster da drin. Die sind ja als erstes rausgekommen. Es sind nicht alles Thermopenscheiben und so weiter.
Also da tut sich ein bisschen was.
Da tut sich ein bisschen. Naja, und Kindergarten ist voll. Da muss ich auch was tun. Da haben wir uns ja damals stark gemacht für den Krippenanbau. So, und jetzt brauchten wir mindestens noch für 1 Gruppe. Und hatte man ursprünglich geplant, den Parkplatz zu bebauen. Dann hat man aber überlegt, wenn sie den Parkplatz müssten sie ja wieder bauen. Auf der anderen Seite von der Mehrzweckhalle, von der anderen Seite von der Feuerwehr. Und bei der Feuerwehr hat man natürlich jetzt auch gesehen, der Untergrund, der ist gar nicht so stabil. Da hat man also viel Geld reinstecken müssen. Und deswegen hat man sich dann entschieden, einen neuen Kindergarten zu bauen. Den jetzigen Kindergarten, den bauen wir nochmal um innen als Krippe. Dann haben wir krippenmäßig mehr als ausreichend, kriegen praktisch den einen Raum an den Kindergarten noch dran und hätten dann auch immer noch Platz, um nochmal um eine Klasse erweitern zu können. Da hat man ausgerechnet, dass das billiger kommt, ne? Dass man da so rund 600.000 Euro sparen kann.
Wenn du mal so ein bisschen Revue passieren lässt, gibt es Menschen, die dich in deinem Leben geprägt haben, oder gibt es Vorbilder, wo du sagst, Mensch, das, was der und der gemacht hat, das hat mir gefallen, dem eifere ich nach, oder bist du immer deinen eigenen Weg gegangen?
Naja, gut, sagen wir mal, meine Berufsausbildung, da war der Hartmann und auch der andere, der ist Hoffmann, das waren also damals schon Vorbilder. Du kamst ja hier vom Dorfe, Telefon hatten wir nicht. Die erste Zeit hatte ich immer Schiss, ans Telefon zu gehen, wenn es klingelte in der Firma. Bis ich mir dann angeguckt habe, ach, so machen die das. Wenn du nicht gleich weißt, dann kannst du so noch mal ein bisschen Zeit aufschinden, bis dir das entsprechend einfällt. Nachher war es so, der Kunde rief an und die telefonierten bei uns sehr laut. Ich hörte das. Der ist am Apparat. Ach, da hast du gerade die Angebotszeichnung gemacht. Nimm die doch schon mal, bringt sie dann hier hin, damit er was in der Hand hat, wo er mit den Kunden drüber diskutieren kann. Das war also schon mal gut. Nachher politisch, ja, da muss ich sagen, da war Kali gewisses Vorbild für mich. Obwohl wir beide auch nicht immer einer Meinung waren. Wir haben uns öfters in der Wolle gehabt, aber er hat das nie rumgenommen.
Naja, das ist ja, muss ja auch kein Nachteil also sein, wenn man kontrovers diskutieren kann. Ja. Wenn es der Sache dient, hat das ja immer Vorteile auch. Ja. Was du noch gar nicht erzählt hast, wie hast du denn eigentlich deine Frau kennengelernt?
Ja, wie habe ich meine Frau kennengelernt? Das war so, dass wir Jugendliche damals, 18, 19, waren. Freitags bei Preußen, Samstag warst du irgendwo anders unterwegs, im Landkreis. So, und sonntags gingen wir in die Gutenberg-Terrassen zum Schnitzel essen. Und dann war, das fällt mir der Tag nicht ein, das war in der Woche, war ein Feiertag in der Woche, so im Herbst schon. Und Hunel Schmuckerei hatte auch Langeweile. Und dann sind wir beide darauf gefahren. Und er erzählte auf der Fahrt, er hatte eine tolle Frau kennengelernt und so weiter. Und wie wir da oben hinkommen, kommt die gerade mit einer Freundin da raus. Wir haben begrüßt und so weiter. Und dann hatte ich eigentlich vor, die ihm am Sonntag dann auszuspannen. Die mit dabei war, ist das dann geworden.
Auch schön. Jo. Ja. Ja, und auch schon ein paar Jahre her, ne?
Ja, fast 50.
Fast 50.
Eine Frau hat mir ja extra das Jahr, wann man geheiratet, aufgeschrieben. Weil sie wohl meinte, das hätte ich schon vergessen.
Nee, hast du nicht. Können wir ihr guten Gewissen sagen, hat alles super geklappt. Hast du denn neben deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten noch andere Interessen? Also ich sag mal, du kommst ja eher aus der Technik, hast dich für die Politik interessiert, für deinen Ort engagiert. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst?
Es gibt noch einen ehrenamtlichen Job, den ich habe. Das ist aber auch in Nachfolge vom ersten Mal Stadtrat. Da gibt es jemanden, Uwe Friebe, der macht Wohnungslosenbetreuung im Rostdorfer Weg. Und der hat mich dann mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ihm zu helfen. So, die Wohnungslosenbetreuung heißt Förderer. Ist ein Verein ohne öffentliche Mittel, vielleicht zu der Sache.
Wie finanzieren die sich? Spenden oder?
Durch Spenden. Wir machen Haushaltsauflösungen. Und wo ich mit dabei bin, das geht um ein Treuhandkonto. Weißt du hast viele Leute, Hartz-IV-Empfänger, Wohnungslose, Drogensüchtige und so weiter, die kein eigenes Bankkonto mehr haben. Oder auch keins mehr kriegen aus irgendwelchen Gründen. So, die lassen ihr Geld auf unser Konto überweisen und holen sich das dann so
häppchenweise
ab, wie sie brauchen.
Das heißt, ihr verwaltet das dann für
genau, die? Genau, wir verwalten das und ich bin montags nur da. Wir haben dreimal in der Woche auf und dann kommen die so, je nachdem, der eine holt 40 Euro, der andere 50 Euro, der andere holt auch mal sein ganzes Geld. Das ist also unterschiedlich. Und
das ist ja gut, dass es Menschen gibt, die sich auch dafür engagieren.
Naja, du musst ja ein bisschen sehen, die haben ja auch alle einen unterschiedlichen Lebenslauf, wie die in diese Situation gerutscht sind. Also ich weiß, oder eine beliebte Sache ist, wenn die ein Strafmandat kriegen, dann versuchen sie, die Geldsumme in ehrenamtliche Arbeit umzumünzen. Mhm. Das ist bei uns möglich, ja. Denn wir brauchen welche, die Klamottenverkauf machen, die Schränke mitholen und sowas. Und dann machen wir Wohnungsauflösungen und was in der Wohnung drin ist,
wird verkauft.
Unser wird dann verkauft.
Ja, das finde ich bemerkenswert, dass du da auch noch, ich sag mal, auch heute noch dir die Zeit dafür nimmst. Aber meine Frage ging in eine andere Richtung, sondern also ich sag mal, du hast ja auch viel vom Reisen. Also gibt's noch irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so meine heimliche Leidenschaft, da gucke ich immer, dass ich so ein bisschen auf dem Laufenden bleibe, oder?
Naja, gut, das sehe ich jeden Morgen, wenn ich den Rechner anmache, dann habe ich bei den E-Mails natürlich noch die Angebote und so weiter, die guckt man sich an, aber sagen wir mal so, ja, das ist nicht mehr so wichtig, weil ich habe ja das Geschäft in der Stadt, ja, und also wenn ich jetzt wäre ich total pleite geworden.
Ja gut, Corona macht's auch gerade für die Reisebüros.
Naja, es ist sowieso ein bisschen schwierig. Was mir das dein Genick da gebrochen hat, war, das hatte ich so nicht gesehen. Und zwar nebenan war ja ein Friseur Emme. Und die haben dann ihren Laden vermietet. Dann kam Erkart rein und alles junge Leute. Und die hatten eine Angewohnheit. Die haben also eine gemeinsame Eingang gehabt, also Treppen. Mhm. Hoch, eine links, dann eine rechts. Und die standen dann da vorne vor und haben gequalmt. Ne? Wenn da einer wegen Haare färben warten musste, wo hat er gestanden? Da. Ja. Und die Leute, was Laufkundschaft ist, wenn die sehen, da steht alles voll, die gehen weiter. Mhm. Dadurch, dass ich die Lehre so kurz gemacht habe ich keine Möglichkeit gehabt, TUI mir zu holen. Weil wenn ich das genau betrachte, ist TUI ein Unternehmen, die Leute sagen, sie sind zwar gut, aber mitarbeitermäßig sind die ganz schlecht. Jede Buchung, die du mit TUI machst, weiß TUI, dass ich die gebucht habe, dass ich die persönlich gebucht habe. Ne? Du musst dich nämlich mit einem Kürzel
authentifizieren.
So, und wenn du dann sagst, du möchtest eine Agentur bei denen haben, dann sagen die, Moment, mal gucken. Ach, Herr Vollmer, sie haben ja nicht genügend Umsatz gemacht vorher. Da kriegen sie von uns keine Agentur. Ja. So, und dann hast du wieder die Leute, die reinkommen und sagen, da und da will ich hin, das muss mindestens sein. Dann sagen sie, was ja gar nicht TUI. Ich konnte TUI trotzdem verkaufen, weil ich gehörte einer Kooperation ein. Aber ich hatte nicht die Kataloge zum Mitgeben. Ich hatte immer von jedem ein, zwei Kataloge nur. So. Und dann waren natürlich, hast du auch noch die Kunden, die reinkommen, gucken, ist nur einer drin, der muss sich ja warten. Und Speck putzt sie wieder raus.
Ja, ja. Und das Internet tut natürlich das Übliche dazu, ne? Oder?
Nee. Nicht? Nee. Also ich habe genug Flüge verkauft, wo die Leute ankamen und sich im Internet welche ausgesucht haben. Ich habe gesagt, wie es dem besser haben, darf er auch nur so viel kosten? Ja. Aber wie gesagt, ich hätte vielleicht noch 2 Jahre, 3 Jahre weitermachen können, aber jetzt wäre es also garantiert vorbei.
Naja, manchmal weiß man nicht, wofür die Dinge auch gut sind.
Fast konntest mit 63 in Rente gehen.
Ja, hast ja deine Milch dann auch gegeben sozusagen. Genau. Was ist dir an deinem Heimatort so wichtig? Oder was zeichnet er für dich aus?
Was in Holden ganz besonders ist, das ist die Gemeinschaft. Ich habe es in anders gelernt, dass wir sehen, dass da die Vereine gegeneinander sind. Allein die Tatsache über das Kontaktgespräch, wo Veranstaltungen genau geregelt werden, dass einer nicht dem anderen in der heutigen Zeit die Leute wegnimmt, das ist Gold wert.
Ja, gibt's irgendwas, was wir noch besser machen können in unserem kleinen Örtchen?
Ach, besser machen kann man immer noch. Wir sind ja jetzt dann neues Baugebiet. Einmal Stadtweg noch, da wo die alte Scheune stand. Das wird vielleicht noch ein Jahr dauern, bis das kommt. Und dann die Eisenbreite. Da haben wir uns insofern überlegt, da wollen wir mehr Familienhäuser hin für unsere jungen Leute, dass die nicht aus Heudensen weg müssen. Und auch die Saturianer haben wir so ein bisschen im Hinterkopf dabei, weil die ja zu Fuß dann zur Arbeit gehen können.
Ja, die kommen ja eher in unsere Richtung als wir in deren Richtung im Moment.
Nee.
Naja, aber vom Bau her schon. Also
da ist
die Autobahn noch zwischen.
Da ist die Autobahn noch zwischen. Es wird aber jetzt so, dass da ein Teil zwischen ist, wo sie mal über die Autobahn rüber gucken können.
Ja, das stimmt.
Nein, viel mehr Sorgen macht mir die zweite Zufahrt für das Europaquartier. Weil ich sehe da oben, das ist ein idealer Platz für das Europaquartier. Gut, die Thematik mit dem Regenwasser, die ist bekannt. Da kann man was gegen machen. Die Thematik mit der zweiten Zufahrt ist eigentlich aus der Angst geboren bei den Bergern, wie sie hier sehen haben, dass die Zubringerbrücken da marode sind. Und ihre Brücke ist ja praktisch genauso alt. Und ich habe damals einen Vorschlag gemacht. Ich wollte eine direkte Zufahrt auf den Zubringer. Heute ja möglich. Zubringer ist ja nur eine Bundesstraße. Und wenn du das siehst, wo die Bebauung vom Holtenser Berg endet, da ist der Zubringer und das Feld ein Niveau. Da könnte man raus und aber. Das wäre teuer, weil sie dann ja eine Brücke über den Zubringer oder unten da durchmachen müssten.
Kann man sich gut vorstellen, dass das aufwendig wird.
Ich kann mir aber auch vorstellen, erstmal Einrichtung zu machen, ob das reicht. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ebenerdig, dann kann man die Ausfahrt da machen. Und auf der anderen Seite, wo die Brücke ist, da fahre ich hin und gleich hinter der Brücke runter in der Kurve wieder drauf Richtung Wehne. Mhm. Das ist für mich denkbar. Und für mich ist auch denkbar im Stadtweg runter. Was nicht denkbar ist, ist unterm Hang.
Ja.
Unterm Hang bedeutet, du musst eine Straße ganz neu machen. Von oben bis unten hin. Denn wenn die Straße ausgebaut wird, dann sind an der Seite, was jetzt Grünstreifen sitzt, die sind weg. Das wird dann Parkstreifen, dass man die ganze Straßenbreite hat für Gegenverkehr.
Ja, das ist ja dann fast nicht möglich. Naja, wir werden sehen. Gut, mein Lieber. Ich sag mal vielen Dank an der Stelle. Es war auch heute wieder...
Ich danke dir, dass ich mit dabei sein durfte.
Ja, natürlich. Das war von vornherein klar. Es war auch wieder mal neue Aspekte, ein sehr interessantes Gespräch. Und bleib schön gesund und munter.
Ich konnte dir ja keine... Döneken bieten, weil mir ja immer ganz...
Sag nicht, ihr wart artig, das nehme ich euch nicht ab. Ich habe bewusst nicht nachgefragt. Fein, Bernd, vielen Dank. Toi, toi, toi und weiterhin alles Gute.
Das war Bernd Vollmer, Mitglied im Ortsrat und im Rat der Stadt Göttingen. Vielen Dank.